eine Kostümgrenze. Ich habe das gleich mal gegoogelt und ich habe fast nur Suchergebnisse gesehen, bei denen es um ein einziges Buch geht, einen Roman, ganz frisch erschienen, in dem ein Dorf auf einer Nordseeinsel Gäste empfängt, als wäre dort die Zeit stehen geblieben, in Kittel und Schürze, mit einem Laden und einer Teestube, wie anno dazumal. Alle Leute, die dorthin zum Arbeiten kommen für die Saison, müssen im Dorf, also hinter der Kostümgrenze, mit den Klamotten rumlaufen, die sie für ihre Jobs zugeteilt bekommen haben. Auch wenn sie eigentlich von irgendeiner My Fair Lady-Produktion auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff stammen. Aber auch das Badehaus mit dem ganzen Spa-Programm hat es so in so einem Dorf natürlich nie gegeben. Das Teehaus haben sie aus Ostfriesland hergeschafft. Und die Kekse im Laden kippen sie für die Kunden einfach aus der Supermarktpackung in die großen Gläser. Das ist das Setting von Leute von früher, dem zweiten Roman von Christine Höller, für den sich die Autorin gleich eine ganze Insel ausgedacht hat, die es so nicht gibt. Die es so nicht mehr gibt seit bald 400 Jahren, als bei der Buchardi-Flut in der Nacht auf den 12. Oktober 1634 die Insel Strand, zu der Jahrhunderte vorher auch das legendäre Rungholt gehörte, unterging. Heute sind nur noch Pellworm, Nordstrand und die heiligen Nordstrande Schmoor und Südfall davon übrig. Christine Höller schickt eine junge Frau, Marlene, für 6 Monate nach Strand, mit Ende 20, nach dem Studium, ohne größere Zukunftspläne, ohne größere Fragen an sich selbst oder ihr Leben oder die Welt. Das ändert sich dann in Leute von früher, diesseits und jenseits der Kostümgrenze, also in den schmucken Häuschen, bei denen die Touristen Urlaub machen, aber auch in der Barackensiedlung, in der die Saisonkräfte auf Strand so hausen. Mitte April ist Leute von früher im Buchhandel angekommen. Diesmal habe ich Christine Höller bei uns zu Gast im Bücherpodcast und ich freue mich sehr. Leider bin ich, Friedhof Küchemann, heute alleine da. Maria Wiesner lässt sich entschuldigen und schönen grüßen. Nach dem Gespräch mit Christine Höller haben wir auch diesmal ein neues Literaturrätsel von Tilman Spregelsen für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Dazu die Lösung des Rätsels aus dem März 2024 und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, wie schön, dass Sie dabei sind, liebe Christine Höller. Herzlich willkommen im Bücherpodcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Eine sehr heutige Geschichte auf einer Insel spielen zu lassen, die seit langem untergegangen ist. Darauf muss man erst mal kommen. Wie sind Sie darauf gekommen?
Das ist richtig, ja. Es ist gleichzeitig für mich eine sehr heutige und eben auch eine sehr gestrige Geschichte. Und ich hatte in den Anfangsstadien des Schreibens so ein bisschen Probleme fast zu erklären, dass ich überhaupt keinen historischen Roman jetzt schreibe. Und ich bin darauf gekommen, als ich mal in Dresden damals noch in einer Erlebnisgastronomie essen war, das irgendwie so wahnsinnig, was so wahnsinnig ulkig irgendwie so war, weil ich da, ja, es war so ein mittelalterlicher Keller und da wurde man bedient, man saß an so Fässern und hat auch so Pfannen gegessen und dann wurde man bedient von Leuten in Kostüm und ich bin dann nach dem Essen, habe ich quasi die falsche Tür genommen zur Toilette und stand dann im Hinterhof und da standen dann 2 Personen in Kostüm und haben gerade Pause gemacht und geschwiegen und auf ihre Handys geschaut. Und das fand ich so ein gutes Bild, dass mir das nie wieder aus dem Kopf gegangen ist. Und ich immer dachte, das muss so komisch sein, hier zu arbeiten. Und wieso genau gehen eigentlich Leute hier essen? Und diese Frage hat mich dann schließlich nach weiteren Stationen dann zu Strand geführt und zu diesem Museumsdorf, ja.
Was war zuerst da von diesem Roman? Die Gegend, das Setting, eine touristische Kunstwelt, in der Leute für eine Saison arbeiten und leben müssen? Oder vielleicht doch die Hauptfigur?
Also ich glaube, das hat sich so aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt, wie das dann eben oft so ist. Und als ich diesen ersten Moment da hatte, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das mal ein Roman wird. Da war mein erster Roman gerade erschienen. Und das war irgendwie alles noch ganz weit weg. Aber dann war ich mal auf Spiekeroog, ich glaube ein halbes Jahr später oder so. Und da ist es eben mittlerweile auch so, dass dieser Dorfkern, der ja so wahnsinnig irgendwie pittoresk ist, aber eben auch sehr klein, dass die Saisonkräfte, die quasi da arbeiten und eben die ganze Gastronomie machen und den Service und also eben einfach dieses Dorf am Laufen halten, dass die mittlerweile gar nicht mehr im Dorf selbst untergebracht werden können oder sollen, weil mittlerweile alles zu Apartments ausgebaut wird. Also das, was man vielleicht von früher noch so kennt, so dass es eben diese kleinen Mansardenwohnungen oder so gibt, wo man dann, weiß ich nicht, das Team aus der Küche unterbringt oder so, das wird immer weniger. Und da werden jetzt auch immer mehr quasi außerhalb des Dorfkerns Unterkünfte gebaut für die Leute, die da eben arbeiten in der Saison. Und das fand ich irgendwie so total eindrücklich. Und ich glaube, dann habe ich diese beiden Bausteine zusammengeworfen und dachte, warum nicht eigentlich gleich ein ganzes Dorf? Und habe mich da reingestürzt sozusagen. Ja, genau. Und dann kam irgendwann die Hauptfigur. Aber dieses Mal war es tatsächlich eher so rum, dass ich zuerst das Setting hatte, was mich irgendwie nicht mehr losgelassen hat, ja.
Wenn wir Marlene kennenlernen, die Hauptfigur, kommt sie uns, also jedenfalls kam sie mir, eher so unentschlossen und fast ein bisschen verschlossen vor. Eine junge Frau, die etwas macht, weil ihr nichts Besseres einfällt, die sich eigentlich so auf nichts so recht einlassen will. Wie haben Sie Ihre Marlene kennengelernt, falls diese Frage zu Ihrem Schreiben passt? Man lernt eine Figur kennen. Was wussten Sie als erstes von ihr? Was wollten Sie von ihr? Hat sie dabei mitgemacht?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, tatsächlich, weil ich da selber auch sehr unentschlossen bin. Also ich bin beim Schreiben eigentlich jetzt keine Person, die sagt, ah, die Figuren, sie kommen zu mir und sie erzählen mir ihre Geschichte, sondern für mich, ich bin da schon relativ pragmatisch und ich denke mir so, naja, ich sitze eben da und denke mir das aus. Also, aber irgendwann ist es dann ja doch so, dass die Figuren so ein gewisses Eigenleben entwickeln an einem bestimmten Punkt und man dann auch plötzlich sich erwischt dabei, dass man so denkt, ja nee, also das würde die jetzt gar nicht so sagen oder das würde die auch nicht machen oder so. Und das ab dann macht es eigentlich richtig Spaß. Aber ich gehe da relativ pragmatisch, anfangs immer relativ pragmatisch ran, ja, genau. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich jetzt konkret zu Marlene gekommen bin. Es ist nur so, dass ich immer wieder merke, bei allem, was ich anfange, dass ich einfach total gerne Geschichten erzähle, wo vielleicht im Außen über weitere Strecken gar nicht so wahnsinnig viel passiert, aber dafür im Inneren der Figuren. Und für mich war quasi immer schon das irgendwie klar, ich brauche eine Figur, die quasi durch diese spezielle Örtlichkeit dieser Insel irgendwie verändert wird und die vielleicht auch ein bisschen überwältigt wird von dem, was sie dort erwartet. Und in dem Moment, wo ich quasi wusste, ich erzähle von diesem Kulissendorf, also wo ganz klar eigentlich die ganze Zeit mit dem davor und dahinter gearbeitet wird, habe ich mich gefragt, was macht das eigentlich mit einer Figur? Oder was würde das mit mir machen vielleicht auch, wenn ich 8 Stunden am Tag eine Rolle spielen würde und im Kostüm arbeiten würde und in einer Kulisse arbeiten würde. Und dann kam mir das total schlüssig vor, dass man sich dann relativ schnell fragt, so, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Also diese plötzliche Lust an, naja, Lust so auf Wahrhaftigkeit irgendwie, wenn man so will, dass man sich fragt, was liegt denn darunter? Also, dass man so plötzlich versucht, nach dem eigenen Kern so ein bisschen zu graben. Und das macht sie ja dann immer mehr sozusagen, bedingt durch diese Umgebung.
Es ist jetzt nicht so, dass überhaupt nichts passiert draußen. Im Gegenteil, passiert ja eine ganze Menge. Aber der Punkt mit der inneren Entwicklung ist natürlich der entscheidende. Und er ist auch das, was mich an dem Buch, bei allem, was draußen rum passiert, am meisten gefesselt hat, muss ich sagen. In den Baracken, die wir schon erwähnt hatten, sind dann die unterschiedlichsten Leute untergekommen. Also Neulinge bei der Arbeit auf Strand, ebenso wie Leute, die immer wieder kommen, ohne dass sie die Arbeit deswegen besonders toll finden. Die sind erstaunlich breit gefächert im Alter. Das ist eine Zweckgemeinschaft, die sich da dann zusammenfindet, die sich ja auch nicht so recht aus dem Weg gehen kann auf einer Insel. Das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt dabei.
Ja, das fand ich eben auch dramaturgisch so ergiebig. Also, dass man eben verschiedene Figuren einander aussetzen kann. Also, das ist ja schon auch so das Interessante und auch das total Nervige an diesem Job. Also, ich glaube, anders würde dieses Buch auch nicht funktionieren. Diese Insellage ist ja so wahnsinnig wichtig, weil die Leute, die da arbeiten, quasi dorthin ziehen müssen, weil quasi durch die Gezeiten das nicht möglich wäre, da quasi anzureisen für die Schicht, und deswegen sind die auf der Insel untergebracht und deswegen entsteht dieser Mikrokosmos und deswegen entstehen auch diese ein bisschen unwahrscheinlichen Verbindungen, die vielleicht so überhaupt nicht zustande kommen würden. Also die erste Freundin, die Marlene ja auf der Insel findet, das ist Dasha, das ist eine 19-jährige Abiturientin, also die 10 Jahre jünger ist als Marlene und gerade aus der Schule kommt. Oder zum Beispiel Barbara, die in ihren 40ern, 50ern ist. Also eben vielleicht Freundschaften, die sich sonst nie ergeben hätten, aber eben auch, ja, diese absolute Enge, dieses Aufeinandersitzen, was natürlich auch wahnsinnig beklemmend sein kann bisweilen. Aber das ist natürlich, um drüber zu schreiben, wahnsinnig gut, ja.
Genau, und das ist was, was in Dresden im Kostümkeller nicht funktionieren würde, weil da machen die Leute Feierabend und gehen dann anderswo hin und hängen nicht weiter aufeinander. Und dazu kommen dann die Leute von dort, also von Strand. Das ist einmal Arno, aus dessen Haus der Laden gemacht worden ist, in dem Marlene dann arbeitet. Silke, die Chefin, die den Saisonkräften ihre Rollen und ihre Arbeitsplätze zuteilt. Und dann Janne, die auf der Insel zu Hause ist und doch irgendwie ja nicht zu Hause ist. Ein Fremdkörper und ja, von Anfang an eine ganz interessante Figur.
Ja, genau. Janne kommt von der Insel und ist dort aufgewachsen. Ist bei ihrer Tante aufgewachsen. Das ist eben diese Silke, die die Organisation im Dorf übernimmt. Ist mittlerweile erwachsen und auch eine Zeit lang in Berlin gelebt. Ist aber jetzt für die Saison auch wieder auf Strand. Und Jannes Mutter kommt eben von der Insel und Jannes Vater kommt aber aus Peru. Und den hat sie aber ganz, ganz spät erst kennengelernt. Und deswegen hatte sie immer schon eine Zwischenposition inne oder immer das Gefühl, noch woanders zu Hause zu sein oder verwurzelt zu sein und hat sich nicht so nahtlos eingefügt in diesen Ort wie vielleicht andere von der Insel.
Und gleichzeitig nicht so nahtlos wie die Leute, die als Saisonkräfte kommen und wissen, ich mache das jetzt hier 6 Monate, dann bin ich hier wieder weg oder so, sondern auch da hat sie ein anderes Commitment durch ihre Verwandtschaft, durch ihre Zugehörigkeit und so weiter. Also sie ist beiden Gruppen zugehörig und beiden Gruppen fremd zugleich.
Ja, absolut, kann man so sagen. Und sie hängt irgendwie an diesem Ort, sie hängt an diesem Dorf auch. Aber ja, sie hat gleichzeitig zum Beispiel auch einige Freiheiten. Sie hält sich zum Beispiel nicht so streng an diese Kostümregelungen, die alle anderen viel strenger betreffen. Und das ist natürlich zu Anfang für Marlene ein bisschen rätselhaft, weil sie diese ganzen Hintergründe noch gar nicht so kennt, aber sich sofort eigentlich sehr angezogen von Janne fühlt, ja.
In einem Setting, in dem Leute ihre Piercings und alles, was in irgendeiner Weise heutig ist, tunlichst ablegen sollen.
Genau, das ist eben dieser Sonderstatus. Also dadurch, dass sie so wichtig ist für dieses Gefüge, also für diese Räucherei, in der sie arbeitet, die so ein ganz zentraler Punkt ist in dem Dorf, ist das etwas, was quasi ihr gestattet ist oder über das hinweggesehen wird, was bei allen anderen, bei den Saisonkräften quasi nicht erlaubt ist.
Und wichtig wird sie dann auch für Marlene. Aber vorher ganz kurz vielleicht noch, ich habe dann ja irgendwann nicht mehr damit gerechnet, den Erfinder der Insel, also den, wenn man so will, der das Ganze finanziert, sich ausgedacht hat, aufgebaut hat, überhaupt kennenzulernen im Buch. Ich dachte, das bleibt so eine raffinierte Leerstelle, der abwesende Übervater oder sowas. Der hat dann auch als einziger noch einen sprechenden Namen, der heißt Wert mit Doppel-E, friesischer Name. Was war Ihnen an dieser Figur wichtig?
Ja, ich habe lange auch ein bisschen gezaudert, ob ich den überhaupt brauche im Text, also ob der auftreten soll. Und es war, kam mir dann aber irgendwie schon schlüssig vor und mir war es irgendwie total wichtig, dass der mit den Erwartungen so ein bisschen bricht. Also er ist ja eigentlich die längste Zeit abwesend. Man weiß nur von ihm, er hat irgendwie auf, ja, ein bisschen eine windige Art und Weise ist er zu Geld gekommen, kommt aus einer Bauernfamilie von dieser Insel und hat quasi auch so ein bisschen einen halbseitigen Deal mit den Leuten in diesen Häusern gemacht, die sich da irgendwie jetzt auf undurchsichtige Weise verdingt haben und sich verpflichtet haben, Teil dieses Museumsdorfs zu werden. Und es klingt, finde ich, alles fast schon so ein bisschen mafiös, was es auch sein soll. Aber mir war dann wichtig, als er tatsächlich aufgetreten ist, dass er überhaupt nicht so wirkt. Also es ist so ein bisschen so ein dicklicher Typ in so Khaki-Shorts und in so einem bisschen so einem fleckigen T-Shirt und irgendwie ist es ja auch nur ein relativ kurzer Auftritt, aber der zumindest vordergründig irgendwie sogar eigentlich ganz nett ist. Und also irgendwie kam mir das dann passend vor. Wie das dann tatsächlich im Hintergrund abläuft, das ist ja auch gar nicht so klar. Das geht ja aus dem Text gar nicht so hervor. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Also ich glaube, das kann man sich dann irgendwie selbst denken, wenn man das Buch liest.
Der kann auch anders, das wird an ein paar Stellen angedeutet. Und welche Macht er hat, wird zum Beispiel daraus klar, dass er offenbar die Deicherhöhung um die Insel hinauszögert, die seit 4 Jahren oder was diskutiert wird und die dringend dran ist, aber die bedeuten würde, dass er sozusagen eine Saison verliert. Und offenbar ist er in der Lage, das zu vermeiden.
Genau, also dieser Deich soll um einen halben Meter oder einen Meter erhöht werden, aber das würde bedeuten, dass quasi der ganze Deich abgetragen werden muss und es quasi eine Großbaustelle gäbe, das Dorf liegt ja direkt hinterm Deich, die tatsächlich bedeuten würde, dass man dieses Dorf so nicht mehr bespielen könnte. Und deswegen zögert Wert das hinaus, beziehungsweise er könnte es auch beschleunigen, tut es aber nicht, aus dem wahrscheinlichen Grund, dass er eben Profit machen möchte mit den TouristInnen, genau. Und ja, also er ist eine wahnsinnig einflussreiche Person. Es war mir gleichzeitig aber auch wichtig, dass es eine Person ist von der Insel. Also jetzt kein Investor, der von außen kommt und einfach Strand gekauft hat, sondern dass es irgendwie ein bisschen komplexer ist. Also viele kennen ihn auch noch von früher. Silke und er waren auch mal ein Paar. Und es ist so ein bisschen, man weiß nicht genau, was am Anfang stand. Also die Geldgier oder eben doch der Versuch, auch vielleicht die eigene Insel und die eigenen Leute zu retten, sozusagen.
Der Hintergrund wird an einer Stelle kurz angedeutet, nämlich dass dann nach der Wende, als in Mecklenburg-Vorpommern die Ferienhäuser, die Feriengebiete an der Ostseeküste entwickelt worden sind, renoviert worden sind, als da innerhalb weniger Jahre ein Touristengebiet von höchster Attraktion entstanden ist, dass dann die Gebiete an der schleswig-holsteinischen Ostsee und eben auch Nordsee einfach nicht mehr mithalten können. Und das ist tatsächlich ja so passiert. Die sahen auf einmal alt aus. Mhm. Und in dieser Notsituation war dann das die Idee, mit der Wert die Insel auf eine Weise gerettet hat. Die Bewohner, das merkt man auch, sind ihm zu Dank verpflichtet und gleichzeitig ist er ihnen unheimlich und nicht nur ihnen, auch uns Lesern.
Ja, ich finde, was ich irgendwie eigentlich lustig finde, ist, dass die Insel, die ja tatsächlich Strand hieß, dass die eben keinen Strand hat. Und das ist eigentlich touristisch gesehen das größte Manko sozusagen. Und deswegen sind die gezwungen, sich was anderes zu überlegen, weil sie haben eigentlich nur landwirtschaftlich genutzte Flächen und es ist total strukturarm. Und es gibt eben einfach nur den Deich und danach direkt das Watt. Und es gibt eben keinen Sandstrand in dem Sinne, der, glaube ich, für so Tourismuszwecke immer so totaler Selbstläufer ist. Und das bringt die eben in so eine Notlage.
Genau, Amrum hat den Kniepsand, Sylt hat diesen irren Strand längelang und Föhr oder Strand eben haben ein Problem. Marlene kommt aus Hamburg und in Hamburg hat sie noch so 2, 3 wichtige Leute. Das ist zum einen Paul, mit dem sie so irgendwie zusammen ist, dann Lucia, mit der sie vieles teilt, nur nicht die Zukunftsvision und dann Robert, den Mitbewohner. Welche Funktionen haben die drei in ihrem Buch? Wieso gibt es diesen Anker in Hamburg, auf dem Festland, im wahren Leben sozusagen?
Das hat verschiedene Gründe. Also ich fange mal mit Lucia und Robert an. Das sind so... Ja, das ist so ein bisschen auch ihre Wahlfamilie fast, würde ich sagen. Also die kennt beide schon sehr, sehr lange, also um die 10 Jahre. Mir war das irgendwie wichtig, beziehungsweise ich habe das schnell gemerkt. Und auch als ich jetzt letztens auf einer Lesung das erste Kapitel gelesen habe, dachte ich so, oh, also Marlene im ersten Kapitel ist schon sehr, sehr spröde. Also da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich so gerne mit der jetzt meine Pause verbringen würde, wenn ich da arbeiten würde. Und das ist natürlich so angelegt, damit sie Raum hat, auch sich dahingehend zu entwickeln im Buch. Mir war aber dann aber auch schnell klar, ich muss irgendwie auch verankern im Text, diese Person ist liebenswert und diese Person, obwohl sie da jetzt total alleine ist auf der Insel und irgendwie ein bisschen verstockt, ist in der Lage, lange währende funktionale Beziehungen zu führen. Also vereinfacht gesagt, Marlene ist eine gute Freundin für diese beiden Leute zumindest. Das war mir irgendwie so wichtig, dass man auch weiß, naja, sie gehört auch irgendwo hin. Sie ist in vielem rastlos und irgendwie vielleicht orientierungslos, aber sie hat irgendwo auch ein Zuhause. Und für diese Liebesgeschichte natürlich wichtig, dadurch, dass sie das Zuhause schon hat, es ist eben so, dass sie dieses Erlebnis mit jemandem teilen kann und sie sich auch nicht so total darin verliert und alles auf diese eine Person drauf projiziert, sondern sie hat eben schon zwei Personen, die ihr sehr nahe stehen. Und und Paul
gehört nicht dazu, ja, zu diesen zwei Personen.
Paul gehört nicht dazu. Ich kann mich nur erinnern, dass ich, als ich ungefähr die Hälfte des Buches geschrieben habe und es meiner Agentin geschickt habe, hat die gesagt, also hat mir Anmerkungen geschrieben und hat dann, eine der Anmerkungen war, für mich wäre es okay, wenn Paul ab jetzt nie wieder vorkommt. Und daran habe ich mich gehalten. Er hat nur einen Auftritt. Und
Das war es dann für Marlene auch okay, genau.
Das war für Marlene auch total okay. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen so die Schablone dafür, wie Marlene vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt der Handlung ja romantische oder sexuelle Beziehungen geführt hat. Also Affären, Beziehungen kann man das ja eigentlich nicht richtig nennen. Es ist aber auch genau dieses Schwammige, was eigentlich auch so anstrengend ist für Marlene. Dieses Unentschlossene und irgendwie Leidenschaftslose. Und dafür ist Paul da, der ist dann aber auch irgendwann dann weg. Ja.
Jetzt kennen wir ungefähr die wichtigsten Leute. Wir wissen, dass eine Liebesgeschichte sich anbahnt. Wir wissen, dass es nicht die mit Paul ist, sondern die mit Janne. Wir wissen grob, worum es geht. Sie waren einverstanden, dass Sie uns eine Stelle aus Leute von früher vorlesen. Müssen unsere Hörerinnen und Hörer vorab noch irgendwas dazu wissen? Es geht um das Johannesfeuer, also ein großes Feuer, was so als Fest im Sommer, Mittsommer angezündet wird, auf einem Platz auf der Insel, große Attraktion für die Gäste und für die Saisonkräfte, auch nicht ganz blöd, dann dabei zu sein. Man muss sich zwar verkleiden, aber man kann da einfach so tun, als sei man jemand von früher und würde da einfach sich auf dem Fest vergnügen.
Genau, ja. Ich glaube, das reicht eigentlich schon fast. Vielleicht ist es noch wichtig zu wissen, diese Stelle ist relativ spät im Buch, das heißt, man hat beim Leseerlebnis relativ lange drauf gewartet. Und es ist so ein bisschen, es wird dann auch Zeit, sag ich mal. Und Janne war in Berlin für eine Woche und sie treffen sich quasi nach Jannes Rückkehr auf diesem Fest wieder, wo sie beide arbeiten müssen. Genau, und haben sich dann eine Woche nicht gesehen.
Und davor haben sie sich größtenteils bei Zigarettenpausen gesehen.
Davor also
sie
haben sie
kommt
sich
aus ihrer
Monate
Räucherei, Janne und
ja, davor haben sie sich monatelang in Zigarettenpausen am Fenster unterhalten, wenn man so will, ja.
Aber jetzt.
Marlene drehte sich um. Im selben Moment erklang ein Prasseln, ein Knistern und Marlene sah den Leuchtschein des Feuers auf Jannes Gesicht. Die Menge raunte und fast augenblicklich stob Rauch in die Luft. »Hey«, sagte Marlene. In Jannes Augen spiegelte sich das Zucken der Flammen. Sie standen dicht voreinander, Jannes Gesicht hell, Marlenes Gesicht im Dunkeln. Sie grinsten sich an, schwiegen. »Du bist zurück«, sagte Marlene dann. »Ja.« »Wie hast du mich gefunden?« Janne grinste noch mehr und trat neben sie, die Arme vor der Brust verschränkt. »Naja, ich hab dich ganz schön lange gesucht.« Gemeinsam betrachteten sie das Feuer, das über den Köpfen der Leute in den Himmel leckte. Es knallte und knackte. Tiefgraue, dichte Schwaden wehten über den Platz und legten sich über die Häuserdächer. »Oh«, Marlene biss sich auf die Unterlippe, um ihr Lächeln zu verstecken. »Ich war die ganze Zeit hier.« Von irgendwo kam Jakob aus der Menschenmenge oder aus der Dunkelheit. Er fixierte angestrengt die Pappbecher in seinen Händen und so sah er Janne erst, als er direkt vor ihr stand. »Hallo, ach so«, sagte er, »bin schon weg. Wollt ihr die Bowle?« Er hielt ihnen die Becher hin. Marlene sagte, »auf keinen Fall«, und er sagte, »doch, doch, ach was, hier«, und Marlene sagte, »na gut«, und nahm ihm die Becher ab. Er verschwand in die Richtung, aus der er gekommen war, und sie waren wieder zu zweit. Sie setzten sich auf die Bank hinter ihnen. Ihre Oberschenkel berührten sich leicht durch den Stoff ihres Rockes und Jannes Hose. Zum ersten Mal trug sie Kleidung, die eindeutig ein Kostüm war, ein gestreiftes Hemd und Stiefel. Marlene spürte eine unerklärliche Hitze auf ihren Wangen und trank einen Schluck von der Bowle. Die Erdbeeren darin waren diesmal süß und fleischig. »Und«, sagte sie, um Beiläufigkeit bemüht, »wie war's in Berlin?« »Schön«, sagte Janne. Ihr Becher war schon halb leer. »Anstrengend. Ich bin froh, dass ich zurück bin.« Marlenes Herzschlag beschleunigte weiter. Alle vagen Hoffnungen verfestigten sich so schnell, dass ihr Inneres kaum hinterherkam. Sie sprachen über Jannes Woche, dann über Marlenes Woche auf der Insel. Sie waren geübt darin, miteinander zu plaudern, aber heute schoben sich verräterische Pausen zwischen die Sätze, aufgeladene Zwischenräume, in denen sie ihre Becher austranken und die Früchte daraus aßen. Sie sahen sich weniger an als sonst, aber wenn sie es taten, konnten sie kaum mehr damit aufhören. »Sag mal«, fragte Marlene, als sie auch den dritten Becher Bowle zu spüren begann, »stimmt das eigentlich mit Rungholt?« »Was?« »Das ist...« Sie riss dramatisch die Arme über den Kopf, wie Toni es vorhin getan hatte. »Wieder hochkommt, in der Johannisnacht.« Janne lächelte und blickte ins Feuer. »Nur alle 7 Jahre.« »Ja, das habe ich auch schon gehört.« »Ist doch ein Grund, nächstes Jahr wiederzukommen.« Marlene lachte und sagte, ja, das wäre ein guter Grund. Aber dann hielt sie inne und betrachtete Janne von der Seite. »Und hast du was gesehen? Vor 6 Jahren?« Janne erwiderte ihren Blick, das Kinn an der Schulter. Für einen Moment sah sie ernst aus, öffnete die Lippen. Aber dann schoss ihr ein belustigtes Funkeln in die Augen. »Also, du willst wissen, ob ich eine versunkene Stadt gesehen habe?« Marlene lachte nervös, sagte, nein, ach, keine Ahnung, und sah überrumpelt auf, als sich Janne neben ihr erhob. Komm, sagte sie, wenn dir sowas gefällt, dann weiß ich was. Marlene folgte ihr durch die Menge. Mittlerweile war es fast Nacht. Die umliegenden Gebäude bildeten einen unregelmäßig beleuchteten Hintergrund. Die Leute standen weniger dicht, als sie es von weiter hinten angenommen hatte, und trotzdem griff Janne nach ihrem Arm, während sie sich einen Weg suchten. Marlene spürte die Berührung unwirklich vergrößert, als liefen alle Nervenenden an ihrem Ellbogen zusammen. Vorn am Feuer drängte sich ihnen die Hitze entgegen. In den Flammen ließen sich noch unscharf die aufgeschichteten Äste erahnen, Funken flirrten umher und sanken auf den sandigen Boden vor ihnen. Dass Menschen bis heute so von Feuer angezogen waren, kam Marlene archaisch vor. Als versammelten sie sich um etwas, das älter war als sie selbst, kraftvoller, mächtiger, und beruhigten sich damit, dass es zähmbar war. Janne hielt weiter ihren Arm fest und zog sie sanft ein paar Meter weiter, bis sie einen Korb mit kleinen Holzstücken erreichten. Manche davon waren schmale Scheite, andere waren krumm und glatt geschliffen, vielleicht Strandgut. Janne suchte 2 aus und gab Marlene 1 davon. »Hier«, sagte sie, »das ist alles Unglück und all deine Ängste. Und jetzt?« Janne deutete mit Schwung nach vorn. »Verbrennst du sie?« Marlene wollte ihr Holzstück ins Feuer werfen, aber Janne hielt sie zurück. »Du musst sie dir vorstellen.« Marlene umfasste das Aststück mit beiden Händen. Janne neben ihr tat dasselbe. Sie schloss sogar die Augen. Ihre Lider flackerten, oder vielleicht flackerte auch nur das Licht darauf. Marlene beobachtete sie für einen Moment, dann konzentrierte sie sich auf das Holz in ihren Händen. Es fühlte sich weich an. Marlene dachte an ihre Tarotkarten, an den gelben Mond, an den Mann und den Baum, an ihre letzte Woche hier und an ihr letztes Jahr. Dann warf sie das Aststück ins Feuer. Janne tat es ihr gleich. »Ziemlich schön eigentlich«, sagte Marlene. »Das machen wir jedes Jahr zu Johannisnacht. Dann hast du ja gar keine Probleme mehr.« Janne lachte und wollte etwas erwidern, aber da riss sie jemand an der Schulter herum. Es war Silke. »Wo warst du denn so lange?«, fragte sie.
Vielen Dank. Ziemlich schön eigentlich, das finde ich auch. In ein Aststück die eigenen Sorgen hineinimaginieren und den dann ins Feuer werfen. Gibt es diesen Brauch wirklich? Wie ist er Ihnen begegnet?
Den gibt es tatsächlich, ja. Das ist, wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, tatsächlich ein Johannisnachtbrauch. Also ganz genau weiß ich es leider nicht mehr, weil ich mich da ziemlich freigebig bedient habe und eben auch, ja, also ich sag mal so, das Johannisfeuer ist ja eher so im nordeuropäischen Raum ein fester Termin und jetzt auf den Nordseeinseln jetzt eher weniger oder weniger ritualisiert vielleicht, und das habe ich aber relativ ungehemmt einfach gemischt. Aber ich glaube, dieser Holzscheit Brauch ist auch Teil des Johannesfeuers, genau.
Naja, lange hält die Sorglosigkeit dann aber nicht an, zumindest nicht bei Janne. Dabei ist Silke, die sich ja auf der Insel um alles kümmert, ihre Tante. Dabei verstehen sich die beiden eigentlich ganz gut. Wie fügt sich Janne in diese Insel, wenn sie sich überhaupt fügt? Was macht sie mit den Erwartungen, die an sie gerichtet sind?
Ja, ich glaube, das ist von außen erstmal schwierig zu durchschauen, auch für Marlene. Und ja, ich glaube auch für Janne gewissermaßen ein Balanceakt irgendwie, weil sie, wie eben schon gesagt, sehr an der Insel hängt. Aber es ist eben auch ein sehr rückwärtsgewandter Ort, der, glaube ich, durch seine Präsentation vielleicht eine Welt repräsentiert, in der sie eigentlich keinen Platz hat. Also wir haben ja eben die Tattoos erwähnt und dass sie eben im Kostüm, also wenig im Kostüm auftritt, aber sie ist eben auch die einzige nicht weiße Person auf dieser Insel. Weil, und das ist natürlich schon eine absolute moralische Grauzone, die Leute, die für die Saison da gecastet werden, sind quasi alle weiß, um sozusagen in diese rückwärtsgewandte Welt von 1900 hineinzupassen. Und das ist natürlich schon sehr gruselig irgendwie auf eine Art. Gerade wenn man sieht, dass das eben auch so gut angenommen wird, touristisch so als utopische Gestern-Welt. Und ich glaube, das macht es für Janne schon sehr schwierig, da den eigenen Platz zu finden. Und vielleicht ist dann deswegen dieses Vorhaben, das sie hat, ihr Traum sozusagen einen Imbiss zu eröffnen für die Sommermonate, der aber nicht in dem Dorf, sondern auf einem Campingplatz an der anderen Seite der Insel ist. Vielleicht so eine Zwischenlösung irgendwie auch, um noch Teil von dieser Insel zu sein, aber sich auch von diesem Dorf ein bisschen abzugrenzen.
Mhm. Diese Insel ist das ideale Setting, um einen Roman zu schreiben, um eine Geschichte zu erzählen, in der es ganz auf ganz unterschiedlichen Ebenen um Erwartungen geht und in dem sie beschrieben und verhandelt werden, auch Erwartungserwartung, also unterstellte Erwartung, wenn man das so sagen kann. Gehe ich zu weit, wenn ich das so sage?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das fängt ja schon damit an, dass die Menschen, die dort Urlaub machen, mit einer ganz konkreten Erwartung anreisen. Also die sich irgendwie denken, ach, jetzt irgendwie dieser hochtechnologisierte Alltag, das möchte ich jetzt alles hinter mir lassen und ich möchte quasi einfach in einer Welt, in der quasi alles, die es so vielleicht nie gegeben hat, in der alles besser war, irgendwie rustikaler, irgendwie natürlicher, um mal dieses Wort zu bemühen, möchte ich jetzt Urlaub machen und mich erholen. Aber natürlich wird trotzdem erwartet, dass das alles mit modernem Komfort passiert. Also es gibt eine Szene, in der Marlene quasi das Kostüm zugeteilt bekommt. Das ist in einem Hotelzimmer und das ist wahnsinnig schick. Also es hat irgendwie diesen rustikalen Charme, aber eben auch so eine Regendusche. Und ich glaube, das ist die Erwartung, mit der die Leute da diese ziemlich teuren Aufenthalte auch buchen. Und deswegen spielt dieses ganze Ressort natürlich mit einer Erwartung und profitiert aus dieser Erwartung eben auch. Deswegen ist es, glaube ich, total richtig beobachtet, ja.
Und dann gibt also es eine von vielen Ebenen. Eine Ebene, die mich sehr beschäftigt hat beim Lesen, war, Marlene wird beschrieben als eine, mit der Sex einfach und unkompliziert ist, weil sie weiß, was andere, was Männer vor allem von ihr erwarten. Also da ist die Erwartung. Und zugleich kennt sie lange Zeit ihre eigenen Erwartungen nicht. Sie weiß nicht einmal, was ihr wirklich gut tut. Sie stolpert nur ab und zu. Dann, wenn Janne ihren Erwartungen widerspricht, also wenn Janne den Kaffee doch nicht schwarz trinkt, wenn sie sich dann doch einmal auch die Lippen schminken will, wenn sie sich Kinder wünscht und solche Dinge. Also das, auch Marlene hat so ein ganz seltsames Erwartungsverhältnis.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist aber auch eine, für Marlene eine Strategie irgendwie oder ein Ordnungssystem irgendwie, um einfach die Dinge für sich zu ordnen. Also in dem Moment, wo sie zum Beispiel spürt, dass sie so überwältigt ist auch von Janne als Person, behilft sie sich, glaube ich, ein Stück weit damit, die Dinge einzuordnen und denkt sich, na ja, die Person trinkt bestimmt ihren Kaffee schwarz, weil sie irgendwie so cool und so hands-on ist und so. Und ist dann aber, merkt dann bei sich selbst, dass sie total überrascht ist, wenn Janne dann ihren Kaffee mit Milch und Zucker trinkt. Jetzt nur mal, um bei diesem kleinen Beispiel zu bleiben. Und ich glaube, das ist eben auch in dieser Beziehung mit Paul ein Stück weit wie so ein Sicherheitsmechanismus, dass sie schon eigentlich diese Routine darin entwickelt hat, ja, einfach mit anderen Menschen vermeintlich intim zu werden. Und an einer Stelle wird es so von ihr beschrieben, auch fast schon wie so eine Art Spiel irgendwie. Und sie sagt sowas wie, dass die größte oder als bestünde die größte Freude darin, andere Menschen aus der Fassung zu bringen, quasi, während man selber im Vollbesitz seiner Kräfte bleibt. Also quasi jetzt mal bezogen auf den Sex in dem Falle. Und das ist natürlich wahnsinnig vorgefertigt dadurch. Und dadurch hat sie wahnsinnig wenig Zugang zu dem, was ihr selber gefällt, weil sie so mit dem Außen eben beschäftigt ist und auch relativ gut darin ist, würde ich sagen, dass ihr da irgendwie nach innen sozusagen der Zugriff fehlt. Und in dem Moment, wo Janne quasi sich nicht so verhält wie zum Beispiel Paul und Marlene quasi dieses Skript so ein bisschen abhanden kommt, ist sie so mehr darauf zurückgeworfen auf die Frage, wie sie es eigentlich machen würde, wenn sie alles machen könnte. Also was eigentlich ihr gefallen würde. Und das trifft sie so ein bisschen unvorbereitet, diese Möglichkeit überhaupt.
Ja, wenn sie diesen Fokus verschiebt, im Augenblick ist sie ja oder vorher, zieht sie ihre Befriedigung daraus und das auch durchaus in so einem, ja, nicht im sexuellen, aber in einem sexuell ersetzenden Sinn daraus, wie gut sie dieses Spiel spielt und nicht aus dem Spiel selbst.
Genau, exakt.
Und dahin findet sie dann zurück. Das ist eine, finde ich, sehr, sehr schöne Liebesgeschichte zwischen Marlene und Janne, die sie dann erzählen. Die beiden müssen zueinander finden. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das geht nicht unkompliziert, aber man wünscht es ihnen von der ersten Zigarettenpause an, ging mir zumindest so. Was macht die beiden für sie selbst so besonders?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist natürlich schon auch eine Liebesgeschichte, die durch das Setting irgendwie besonders intensiv und klar irgendwie erscheint oder eben auch dann was Unwahrscheinliches hat sozusagen, weil diese beiden Leute sich wahrscheinlich auch nicht getroffen hätten, wenn sie nicht da zusammen auf dieser Insel eben ein halbes Jahr arbeiten würden. Und ich habe aber beim Schreiben schon auch gemerkt, dadurch, dass ich diese große Rahmenhandlung habe, diese Geschichte der Insel, die Erzählung von eben dieser ja entgrenzten Lohnarbeit, also sozusagen, dass da schon verschiedene Fässer offen sind, ein Stück weit, habe ich gemerkt, dass die Geschichte das ganz gut verträgt, tatsächlich auch dass diese Geschichte eine Liebesgeschichte verträgt, die vielleicht jetzt nicht nach den klassischen Topoi erzählt ist, wie sonst eben in vielen Liebesgeschichten, wo es eben nur darum geht, also wo noch viel mehr Verstrickung und auch Drama vielleicht ist. Und das ist alles sehr, für mich alles sehr, sehr langsam und auf eine Art auch ein Stück weit undramatisch, obwohl es mit beiden total viel macht. Und irgendwie, obwohl natürlich auch da viel auch mit Projektion zu tun hat natürlich, finde ich es trotzdem einfach eine schöne Geschichte schon, muss ich schon sagen. Also so, dass ich auch selber sage, ich wünsche es den beiden Figuren und ich glaube, die wären irgendwie auch gut füreinander. Und sowas denke ich gar nicht so oft in Büchern.
Geschweige denn bei eigenen wahrscheinlich.
Ja, das stimmt, ja. Es war auch für mich irgendwie ungewöhnlich und ich dachte auch, ach, brauche ich da jetzt irgendwie noch eine weitere Ebene? Aber dann dachte ich mir so, ach nee, komm, irgendwie, das ist eigentlich jetzt, da ist schon so viel drumherum los. Ich glaube, das ist auch einfach okay, wenn die jetzt einfach zueinander finden und sich irgendwie auch gut tun. Natürlich ist es schon so, dass das für beide auch irgendwie eine Selbstfindung ist. Und das ist von mir auch, ich konnte da nur so frei mit umgehen, weil natürlich die Erzählung auch auf ein halbes Jahr begrenzt ist. Und das, nur so funktioniert es für mich. Also ich, wenn ich jetzt quasi die Geschichte von Jan und Marlene über 30 Jahre erzählen müsste, dann würden mir natürlich 100 Sachen einfallen, die da schiefgehen können. Aber es ist eben diese sehr, sehr abgegrenzte Zeit, in der sowas gut funktioniert, wo man auch sagen kann, das ist jetzt vielleicht wahnsinnig einfach sehr romantisch und auch vielleicht irgendwie ein bisschen delusional, aber es ist irgendwie auch okay in diesem Rahmen. Und mir war es irgendwie wichtig, ich habe das Büchern, in vielen Filmen, denke ich oft so, ach, das geht irgendwie jetzt dann wahnsinnig schnell so alles. Und also gerade bei Liebesgeschichten. Und es ist so, da finde ich mich eigentlich selten so wieder auch. Und deswegen fand ich es auch so spannend, so eine entschleunigte Geschichte der Annäherung zu erzählen. Also es dauert ja wirklich wahnsinnig lange, aber ich hoffe, dass es dadurch irgendwie lebensecht sich auch anfühlt beim Lesen.
Mhm. Es wird auf jeden Fall nicht lang dadurch, dass es lange dauert.
Das ist schön.
Und es hat seinen guten Platz im Buch, wie auch diese besondere Verbindung in die Zukunft und die Vergangenheit ihren besonderen Platz im Buch hat, von denen diese Sorgenstöcke, die ins Feuer geworfen werden, vielleicht die schönsten Beispiele sind. Und die Tarotkarten, die wir jetzt am Rande erwähnt hatten, vielleicht die bekanntesten. Wie nenne ich das am besten, ohne es größer zu machen, als es ist? Kann man sagen, das Übersinnliche von Anfang an seinen Platz gehabt im Buch? Wie ist es hineingekommen?
Das ist eine gute Frage, ob es von Anfang an da war. Wahrscheinlich schon, aber da wir alles nur aus Marlenes Perspektive hören, wird es anfangs nicht beschrieben, weil Marlene für sowas zu Anfang der Saison überhaupt nicht offen ist und kein Auge hat. Und das merkt man ja zum Beispiel bei den Tarotkarten, wo sie wochenlang das Angebot ablehnt, dass Barbara ihr die Tarotkarten legt. Und irgendwann knickt sie dann doch ein, ein Stück weit. Aber diese Sagen, diese Legenden, die sich quasi um diesen, ja, ich würde sagen, wunderlichen Ort auch ranken, die sind natürlich schon die ganze Zeit da, nur hat Marlene noch keinen Zugriff dazu. Also in dieser Szene, die ich gerade gelesen habe, wird ja auch beschrieben, dass Rungholt alle 7 Jahre zu Johannisnacht aus dem Wasser kommt. Also die versunkene Stadt, die vor Strand liegt. Und das ist tatsächlich eine Sage, eine Legende, die sich erzählt wird. Genauso, dass man, wenn es ganz windstill ist, die Kirchglocken von Rungholt im Watt noch hören kann. Und sowas, das sind eben, naja, so Dinge, die sich erzählt werden an diesem Ort und die dann nach und nach quasi zu Marlene durchdringen in dem Moment, wie sie selber irgendwie offener dafür ist auch und vielleicht auch spürt, dass Dinge vor sich gehen, die sich vielleicht auch ihrer Logik entziehen, wenn man das so sagen kann.
Ja. Mhm. Ich habe mich mal von einer Archäologin ins Watt führen lassen, in der Nähe von Husum tatsächlich, also ganz in der Nähe der Geschichte. Und dann standen wir auf einmal, also in diesem Watt, vor Steinen und Ziegeln, die erkennbar von weit her kamen, weil Ziegelton hat man in der Gegend einfach nicht. Und vor Pfahlreihen. Und es war klar, also sie konnte dann ableiten, das hier muss die Kirche gewesen sein, dieses kleinen Ortes, der da versunken ist vor Jahrhunderten. Und sie sagte aber auch, letztes Mal sah das ganz anders aus. Das heißt, es ist eine Landschaft, die immer in Bewegung ist, die mal was Neues preisgibt aus dieser Geschichte, dann was Altes, was schon da war, wieder wegnimmt. Die Sachen, die dann an die Oberfläche kommen, die verrotten auch ziemlich schnell. Die sind also im Watt einigermaßen eingeschlossen und konserviert, aber kaum sind sie dann den Gezeiten ausgesetzt, sind sie in 0, nix weg. Das ist schon auch eine sehr mystische Gegend, das muss ich sagen.
Ja, und genau deswegen natürlich auch für ein Romanprojekt so ergiebig irgendwie. Es hat totalen Spaß gemacht, weil ich eben, wie ich gerade schon gesagt habe, mich da auch einfach so bedient habe, in dem Moment, wo ich eben wusste, es ist kein realer Ort, der existiert, an dessen Konventionen ich mich halten muss, habe ich richtig irgendwie aus dem Vollen geschöpft, weil ich eben wollte, dass es auch ein bisschen so ein mystisch überformter Ort ist, der ein bisschen auch was Irreales irgendwie hat in sich schon, an dem sich so viel bündelt, also so viel Vergangenheit und Scheinbarkeit und Legende, dass es irgendwie sich ein Stück weit auch von der realen Welt abhebt, ohne dass es jetzt sozusagen in Fantasy oder Mystery oder so abdriftet, weil das einfach die Realität ist der Leute, die da leben. Also das merkt man dann, glaube ich, oder merkt Marlene auch in dem Verlauf ihrer Zeit dort. Das ist einfach eine Form von Wirklichkeit, die von ihrer abweicht, aber die für ganz viele Menschen, die da leben, total real ist. Die Dinge hinnehmen und für die es irgendwie normal ist, dass vielleicht auch, ja, wie so, vielleicht die Nähte der realen Welt an manchen Stellen irgendwie aufplatzen und ausfransen und es kommen Dinge hervor, die von darunter sozusagen, aber sie sind trotzdem Teil des Ganzen, ohne dass es jetzt eben dann direkt Mystery ist oder so, sondern es ist ein Teil der Welt dort. Ja.
Ja, das ist wirklich so. Was auch ein Teil der Welt dort ist, ist, dass die Leute platt sprechen oder friesisch oder zumindest mit einem Zungenschlag, sage ich mal, dass sie Moin sagen würden und nicht Guten Tag. Bei ihnen im Roman sagen sie Guten Tag und das hat mich erinnert an ein Gespräch, das wir hier im Bücherpodcast mit Dörte Hansen hatten über ihren Roman Zur See, der ja auch auf einer Nordseeinsel spielt und wir wollten von ihr wissen, warum es in ihrem Buch kein Friesisch und kein Platt gibt. Sie ist ja nicht nur Schriftstellerin, sondern eben auch Sprachforscherin, eine große Kennerin des Friesischen. Und die sagte, sie wollte nicht, dass man die Insel erkennt. Das Friesische, das unterscheidet sich von Insel zu Insel. Und Kenner hätten identifizieren können, woher, welche Insel sie meint, in dem Moment, in dem sie dann Friesisch vorkommen lässt. Oder bei Platt ist es ja doch schon auch. Ist es schon auch so, dass man da sehr spezifisch werden kann und dass nicht Leute, ob sie jetzt auf Spiekeroog oder auf Amrum Urlaub machen oder die Inseln kennen, dann denken, das könnte dort sein. Das kann für sie aber nicht der Grund gewesen sein, im Hochdeutschen zu bleiben. Ihre Insel wird ja benannt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, der allererste Grund ist, dass ich kein Plattdeutsch spreche und das ist für mich, ich hätte mir das aneignen müssen erstmal und ich weiß auch nicht, ob ich mit dieser Aneignung so glücklich gewesen wäre, sozusagen. Ich hätte das auch ein Stück weit irgendwie anmaßend oder irgendwie auch komisch gefunden, einfach.
Ja, und es rückt dann auch in so eine Folklore-Richtung.
Genau, es wird dann so Folklore.
Das Buch ja gar nicht braucht.
Vor allem, weil es sozusagen, ja, vor allem, weil es ja nur die Nebenfiguren betreffen würde. Also, die meisten Figuren, die viel Platz einnehmen, kommen ja gar nicht von dort und es würde nur einzelne Figuren wie Arno oder wie Silke betreffen und das hätte für mich dann auch so ein Geschmäckle, die dann so auf platt daherreden zu lassen.
ja, stimmt.
Und ich habe mich da irgendwie dann erst unterbewusst und dann auch im Lektorat total bewusst dagegen entschieden, einfach um die auch nicht so einen Keil zwischen die Figuren zu treiben. Also zu den Figuren von außen und denen von der Insel. Ja.
Ich mag in Ihrem Buch auch sehr gerne diese Figurenzeichnungen in einem knappen Satz. Von Paul heißt es zum Beispiel einmal, er lebte in einer Einzimmerwohnung, mit deren Einrichtung er deutlich mehr Zeit verbrachte, als er zugab. Und die Frau, die sich um die Kostüme kümmert, die man ganz am Anfang kennenlernt, die hatte ein müdes Gesicht, das scheinbar nur von ihrem Pferdeschwanz am oberen Hinterkopf zusammengehalten wurde. Und Silke, die Chefin, von Silke heißt es, ihre Haut schimmerte teuer, die Haare genau jene Mischung aus Blond und Grau, die von einem guten Leben, vom Altern in Chuzpe erzählt. Wie kommt man denn auf sowas? Ist das lange, ist das harte Arbeit oder sind das so Dinge, die Sie, sind das Alltagsbeobachtungen, die Sie sammeln?
Ich glaube, es ist tatsächlich, also ich würde nicht sagen, dass es mir total zufliegt. Ich glaube, es ist was, was ich unterbewusst total viel mache, weil ich das oft das Bedürfnis habe, auch wenn ich, weiß ich nicht, Freundinnen von irgendwelchen Erlebnissen erzähle, habe ich das Bedürfnis, die Leute, die darin vorkommen, und wenn es nur eine zufällige Begegnung in der Bahn ist oder so, quasi deren Essenz, deren Kern quasi in einem Satz zusammenzufassen. Also, dass man dann sagt, weißt du, das war dann so jemand. Und ich finde, da muss man dann oft eben sehr spezifisch werden, um quasi vielleicht auch das Klischee so ein bisschen zu vermeiden. Und es ist einfach, ich glaube, der Hauptgrund ist, es macht mir wahnsinnigen Spaß. Ich liebe es, Menschen zu beschreiben. Ich habe es auch sehr gemerkt, weil es kommt ja viel Landschaft auch vor. Und Landschaft beschreiben ist auch gut. Aber irgendwann am Ende habe ich auch so gedacht, boah, und jetzt würde ich total gerne mal einfach irgendwie, weiß ich nicht, einen Bergsee beschreiben oder einfach irgendwas anderes und nicht schon wieder
das. Das höre ich gar nicht so gern.
Ja, aber irgendwann habe ich das Gefühl, es erschöpft sich so. Und dieses Gefühl habe ich bei Menschen eigentlich nie, weil ich auch immer, also ich habe eine ungebrochene Begeisterung für die Beschreibung von Leuten. Und ich glaube, dass an diesen Stellen bricht das so aus mir heraus. So, ich tüftel da dann schon so ein bisschen dran rum, aber ich liebe sowas, ja.
Mir ist es richtig schwer gefallen, die beiden, Marlene und Janne, dann gehen zu lassen am Ende des Buchs. Und das liegt bestimmt am Schlussbild, das sie zeichnen. Aber es liegt, glaube ich, auch an den beiden. Sie haben beim Schreiben ja jetzt sehr viel mehr Zeit mit ihnen verbracht als wir beim Lesen. Wie geht es Ihnen mit Marlene und Janne? Sind sie noch da? Sind sie noch in ihrem Kopf? Geht ihre Geschichte heimlich noch weiter in ihrem Kopf?
Ich bin nicht so, dass ich mir jetzt überlege, wie würde es mit denen weitergehen. Für mich endet deren Geschichte schon auch am Ende des Buches und das macht es quasi für mich auch irgendwie so kostbar, oder deswegen kann man das so gut konservieren oder kann ich das so gut konservieren, weil ich glaube, nur so funktioniert auch diese überschäumende Begeisterung, die die beiden dann füreinander haben. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte, um mal einen Schwank aus meinem Leben zu erzählen, ich hatte vor ein paar Monaten einen Moment, der mich total überrumpelt hat. Und zwar saß ich in der Straßenbahn und mir gegenüber saßen zwei Personen und ich habe die beide angeschaut und wusste überhaupt nicht, warum ich mich plötzlich so komisch fühle. Und dann ist mir nach ein paar Sekunden aufgefallen, die sehen total aus wie Marlene und Janne nebeneinander, miteinander. Also so, gar nicht, dass ich sie mir so konkret so vorgestellt hätte, aber also einfach so, ich weiß nicht, so irgendwie war das dann so total passend für mich und ich dachte mir so, hä? Und es war irgendwie Samstagabend oder am frühen Abend und die beiden, ich hatte natürlich dann, klar, hatte Kopfhörer drin, aber habe dann meine Musik ausgemacht, damit ich hören kann, was die reden. Und die hatten so ihre Taschen dabei und die waren gerade offensichtlich auf dem Weg in die Sauna zusammen. Und dann, also das hat mich so gerührt, dass ich wirklich, also dass ich total überwältigt davon war, weil ich sozusagen diese Geschichte nie weiter gedacht habe, ist mir dann aufgefallen, also weiter als über das Ende des Romans hinaus. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist schon so ein Ende, das kann schon in jede Richtung weitergehen. Also da ist eigentlich alles sozusagen möglich. Und das ist alles sehr, sehr offen. Und dann war es in dieser Straßenbahn fast so ein bisschen so, als würde ich so in eine von vielen verschiedenen Versionen hineinschauen sozusagen. Und als, dass ich so dann plötzlich dachte, so, ja, das könnte irgendwie auch sein, dass die dann irgendwann Freitagabend zusammen in die Sauna fahren, so. Und das fand ich total irgendwie versöhnlich und rührend und einfach schön. Ja, das war für mich sozusagen, glaube ich, mein kleiner Abschluss mit diesen Figuren, den ich da hatte. Genau.
Ich will auch nicht so viel verraten, aber ich bin richtig erleichtert. Leute von früher Leute von früher von Christine Höller ist gerade bei Suhrkamp Nova erschienen, hat 316 Seiten und kostet 22 Euro. Am Donnerstag, dem 2. Mai, ist Christine Höller mit ihrem Buch zu Gast in der Dresdner Buchhandlung Büchers Best und am Sonntag, dem 5. Mai, bei der Wuppertaler Literaturbiennale. Wir sagen vielen Dank, liebe Christine Höller, für das Gespräch. Das war wirklich toll.
Ja, vielen Dank.
Jetzt kommt noch, wie immer in einer Folge, eigentlich mit Maria Wiesner und mir, also in einer Folge am 4. Sonntag im Monat, das Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen. Ich lese Ihnen das gleich vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und alles, was Sie tun müssen, wenn Sie ein Buch gewinnen möchten, ist zuhören und darauf kommen, welche Nebenfigur diesmal aus einem Werk erzählt, das man kennen kann. Aber Sie wissen ja, es ist nur eine Nebenfigur und das ganze Buch, die ganze Geschichte kann Sie womöglich nicht überblicken. Die richtige Lösung besteht dann aus dem Namen der Figur und dem Titel des Werks. Das Buch, wie immer aus der anderen Bibliothek, das wir unter den richtigen Einsendungen verlosen, stellen wir nach dem Rätsel kurz vor. Im März-Rätsel haben wir Leni aus Kafkas Roman Der Prozess gehört. Unter den richtigen Einsendungen haben wir Edith Andersons Roman A Man's Job verlost, ein Buch aus der fantastischen anderen Bibliothek, und gewonnen hat Konstanze Kienek aus Sandhausen. Wir gratulieren. Und diesmal werden womöglich Sie der oder die Glückliche. Machen Sie mit. Um welches Werk und welche Figur soll es im April 2024 gehen? Als ich den Jungen zum ersten Mal sah, wusste ich, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Dasselbe, das auch bei mir nicht in Ordnung war. Nicht ganz dasselbe. Bei mir waren es meine braunen Augen, die ich gegen kalte, blaue eingetauscht hatte, und ihm sah ich an, dass auch er einen Tausch hinter sich hatte, nur mit noch viel schrecklicheren Folgen. Natürlich wusste ich, wer da seine Finger im Spiel hatte. Ein übermächtiger Gegner, einer, der alle Fäden zog und uns darin zappeln ließ. Aber der Junge? Es war einfach nicht gerecht, dass er so verbittert herumlief, so freudlos, so entsetzlich um seine Kindheit betrogen. Dagegen konnte ihm kein Geld der Welt helfen, obwohl er es nun im Übermaß hatte. Zum Glück gab es Menschen, die sich im Geheimen um ihn kümmerten. Ich war dabei. Und so heckten wir einen Plan aus. Waghalsig? Sicher. Aber aussichtslos war er nicht. Und dann war es der Junge, der zuletzt lachte. Wie sieht's aus? Wissen Sie, wem wir da gerade zugehört haben und aus welchem Buch er erzählt? Dann müssen Sie nur noch mitmachen wollen, schnell im Internet auf die Seite faz.net/literaturrätsel, Rätsel mit AE, gehen und dort bis zum 10. Mai 2024 Ihre Lösung eintragen. Auf der Seite faz.net/literaturrätsel finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu gewinnen gibt es diesmal beim Literaturrätsel aus dem April 2024 ein Exemplar von Walt Whitmans Buch Besondere Tage, einer Sammlung autobiografischer Texte mit Erlebnissen während des amerikanischen Bürgerkriegs, mit Erinnerungen an die Kindheit und Naturbeschreibungen. Ebenfalls erst in diesem April erschienen, in der wunderbaren anderen Bibliothek. Tausend Dank auch für diesen Preis. Schreiben Sie uns einfach, wenn Sie uns erreichen wollen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schicken Sie uns Ihre Nachfragen, Anmerkungen, Beschwerden oder Ihr Lob an bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. Die gemeinsame E-Mail-Adresse von uns Vieren, vom Bücherpodcast der FAZ, von Kai Spanke, Paul Ingendey, Maria Wiesner und mir. Und falls Sie Instagram nutzen, dort finden Sie uns als @fazbücher, auch hier mit UE. Das nächste Mal in der Episode vom 5. Mai spricht Paul Ingendey mit Jürgen Kaube und Javier Cáceres über dessen Buch Tore wie gemalt aus dem Inselverlag. Uns beiden, Maria Wiesner, die dann wieder gesund sein wird, und Friedrich Küchemann, hören Sie, wenn nichts dazwischen kommt, wieder am 26. Mai. Für die Produktion danken wir David Brucklacher und Kevin Gremmel und Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.